Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Tagesthemen. Es sind nun fast 4 Wochen vergangen seit dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Und je mehr wir erfahren über den Attentäter, umso unklarer, umso verworrener wird das Bild. Nach einem vertraulichen Bericht des BKA, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, soll Anis Amri von den Behörden zwar observiert worden sein, er fiel aber angeblich nicht nur dadurch auf, weil er zu Anschlägen bereit war, sondern weil er mit Drogen handelte und selbst welche nahm. Hielten die Sicherheitsbehörden den Tunesier nur für einen kleinkriminellen Dealer und verloren sie deshalb einen Mann aus den Augen, der als Gefährder eingestuft worden war? Karin Dohr mit den neuesten Erkenntnissen.
Auf 18 Seiten schildert das BKA, wann und wie Polizeibehörden sich mit dem späteren Attentäter Amri beschäftigt haben. Sie zeichnen das Bild eines Mannes, der nicht nur dealt, sondern auch selbst harte Drogen konsumiert. Er hält religiöse Vorschriften nicht ein, spricht anerkennend über Anschläge, erzählt aber auch, nach Tunesien zurückkehren zu wollen. Viele dieser Informationen stammen von einer Vertrauensperson der Polizei Nordrhein-Westfalen. Wurde gegen Amri nicht gehandelt, weil er als V-Mann angeheuert werden sollte?
Es steht der Verdacht im Raum, dass Amri von unsichtbarer Hand geschützt wurde vor Strafverfolgung, vor Abschiebung.
Amri als V-Mann? Der ARD-Terrorexperte sieht derzeit keinen Hinweis darauf.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat dementiert, dass Anis Amri ihr V-Mann gewesen sei. Alle Verfassungsschutzbehörden haben sich untereinander versprochen, nein, unser V-Mann ist es nicht gewesen.
Viele Fragen bleiben aber offen. So landet Amri etwa schon einmal im Gefängnis. Im Juli 2016 wird er gefasst mit gefälschten Papieren. Das Landeskriminalamt NRW hatte den Hinweis gegeben. Man leitet dem Amtsgericht Ravensburg aber offensichtlich keine Informationen weiter, mit wem man es da zu tun hat. Amri kommt frei.
Wenn alle Informationen uns vorgelegen hätten und die übrigen Voraussetzungen auch gegeben wären, dann halte ich für sehr wahrscheinlich, dass der zuständige Richter auch eine längere Zurückhaltung angeordnet hätte.
Wäre das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt also zu verhindern gewesen?
Offensichtlich ist es so, dass einzelne Behörden den gesetzlichen Aufträgen nicht entsprochen haben. Wir wollen, dass aufgeklärt wird.
Das sagt auch die Regierungskoalition. Doch während die SPD sich heute in der ARD für einen Sonderermittler ausspricht, will der CDU-Innenminister einen U-Ausschuss. Eine heikle politische Frage. Denn je nachdem, wann die Fakten ans Licht kommen, könnte der Fall Amri auch die Wahlkämpfe dieses Jahres beeinflussen.
Am Anfang jeder Biografie eines Attentäters steht immer die Frage, warum hat er oder sie sich entschlossen, mit dem alten Leben zu brechen und sich radikalen Islamisten anzuschließen? Warum lassen sich junge Menschen so faszinieren, dass sie gar nach Syrien oder in den Irak in einen Krieg ziehen wollen? Bei einem Mädchen aus Schweden scheint die Antwort ganz einfach. Sie tat das aus Liebe. Ein Mädchen aus einem schwedischen Jugendheim folgte ihrem islamistischen Freund, doch die einst überforderten Eltern beschließen, ihre Tochter aus den Fängen des IS wieder rauszuholen, und zwar auf eigene Faust. Auf ihrem Weg in den Nordirak hat sie ein Team des schwedischen Fernsehens begleitet. Klaas-Oliver Richter berichtet.
Immer wieder bei der Polizei anrufen, immer wieder abgewiesen werden von den Behörden. Keiner kann helfen, keiner will helfen.
Wir haben so viele Behörden angesprochen, sagt Pasi Nevalainen. Man sagte uns immer, wir sollten warten, bis der Krieg vorbei ist.
Bevor ihre Tochter Marilyn im Frühjahr 2015 mit ihrem marokkanischen Freund durchbrennt, lebt die 15-Jährige in einem Jugendheim. Der 8 Jahre ältere Mokhtar sei ihre große Liebe, sagt sie. Mit ihm fährt sie nach Syrien, wo er sich dem IS anschließt. Mokhtar stirbt bei einem Luftangriff. Marilyn und ihr inzwischen geborener Sohn Emilio sind jetzt allein und gefangen beim Islamischen Staat. Verzweifelt ruft Marilyn ihre Eltern an, immer wieder panisch aus dem Irak, wo sie inzwischen in einem Lager für Witwen von IS-Kämpfern lebt. Er ist tot, er kommt nie wieder zurück, es geht mir so schlecht. Wir verstehen dich sehr gut, dass es dir schlecht geht. In ihrer Not beschließen Anki und Pasi, ihre Tochter Marilyn auf eigene Faust zurück nach Hause zu holen, sich nicht mehr auf die schwedischen Behörden zu verlassen.
Zweimal beauftragen sie Schlepper, zweimal bezahlen sie viel Geld, zweimal misslingt die Befreiung, dann machen sich die beiden selbst auf den Weg. In Erbil im Nordirak sollen sie warten, bis ein Schmuggler ihnen ihre Tochter bringt, hat man ihnen gesagt. Tage voller Angst und Ungewissheit. Pasi versucht, seine Zuversicht nicht zu verlieren. Man kommt sich vor wie ein Kind am Weihnachtstag. Man wartet und wartet und wartet. Erst aber wollen die Schmuggler ihr Geld sehen. $14.000 in bar. Familie Nervalainen hat einen Kredit aufnehmen müssen, um die Befreiung ihrer Tochter bezahlen zu können. Nach viel Hin und Her treffen sie Marilyn schließlich wieder. Im Flugzeug, das sie nach Hause bringen soll. Und zum ersten Mal sehen sie Emilio, ihren Enkel. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Hause, ins gemütliche Schweden, wo Marilyn, ihr Sohn und die ganze Familie ohne Angst vor Krieg und alltäglicher Gewalt leben können.
Es gibt nicht wenige, die meinen, diese Frau sei schon lange von gestern. Erika Steinbach, Christdemokratin und mehr als 16 Jahre Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, fehlte auf keiner Feier derjenigen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges oder kurz danach aus ihrer Heimat flüchten mussten, wie etwa hier 1998 bei der Landsmannschaft Ostpreußen. Dabei waren Steinbachs Worte mehr als bloße Deutschtümelei. Sie waren für die CDU und deren erzkonservativen Teil der Mitglieder sowie der Wähler auch die Gewissheit, hier habe ich immer noch eine politische Heimat. Diese hat Erika Steinbach zumindest für sich jetzt aufgekündigt. Sandra Scheuring.
Sie war nie eine leise Treterin und ihr Abgang kommt mit einem Knall. Erika Steinbach ist seit heute parteilos. Sie verlässt die CDU nach mehr als 40 Jahren. Schon lange habe sie mit sich gerungen, sagt sie im Interview. Aber sie selbst könne die CDU nicht mehr wählen und auch keinen Wahlkampf mehr für sie machen.
So habe ich mich entschlossen, damit sowohl auf der einen Seite die CDU sieht, ich trete aus, bin nicht mehr Teil der Partei, wenn ich Kritik übe. Und für mich selber habe ich ein gutes Gewissen, dass ich sage, ich brauche mich nicht zu verbiegen.
Vor allem die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin lehnt sie ab. Der Parteiaustritt Steinbachs ist das Resultat einer langen Entfremdung. Die Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt am Main hatte zahlreiche Kontroversen ausgelöst, auch parteiintern. Etwa mit dieser Twitter-Nachricht. Lange Jahre war sie Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Das hatte auch mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun. Ihre Familie musste Ende des Krieges aus Westpreußen fliehen, das heute in Polen liegt. Dort ist Steinbach bis heute heftig umstritten. In der CDU hat Steinbach die Rechtsaußenposition besetzt. Eine Abwanderung Konservativer halten CDU-Vertreter dennoch für wenig wahrscheinlich.
Das war kein Alleinvertretungsmerkmal, das Erika Steinbach hatte, sondern da gibt es viele kluge Köpfe, die diese Position ausfüllen, sowohl intellektuell wie auch politisch.
Ehemalige Parteifreunde sind nicht überrascht vom Austritt, fordern von Steinbach aber einen weiteren Schritt.
Sie ist für die Ziele der CDU eingetreten und deswegen ist doch ganz klar, dass wenn sie sich mit der CDU nicht mehr identifiziert, dass es nur konsequent wäre, wenn sie auch ihr Mandat im Deutschen Bundestag, was sie über die CDU erhalten hat, abgibt.
Das lehnt Erika Steinbach ab. Sie sei direkt gewählt und wolle weiterhin Kritik üben als Parteilose.
Die Präsidentenwahl in den USA soll von Russland beeinflusst worden sein. Für die Bundestagswahl im Herbst haben die deutschen Behörden nun ihre Maßnahmen gegen Hackerangriffe verstärkt. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Unter anderem sei die Kapazität des Rechenzentrums verdreifacht worden, erklärte Bundeswahlleiter Saarreiter in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Technisch sei die Bundestagswahl gegen alle Manipulationsversuche geschützt. Er kündigte außerdem an, auf Falschmeldungen, die den Ablauf stören könnten, schnell und öffentlichkeitswirksam zu reagieren.
Hackerangriffe und Fake News, also Falschmeldungen, nicht nur aus Russland, sondern auch aus den USA, beschäftigen längst auch deutsche Behörden. Die Regierung will im Wahlkampf unter anderem ein Abwehrzentrum gegen Desinformationen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende fordert im Bericht aus Berlin heute mehr IT-Sicherheit und vor allem eine härtere Gangart bei Falschmeldungen und Hetze in den sozialen Medien.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cyberschutz. Da muss der Bundesinnenminister dafür sorgen, dass wir sofort reagieren können. Wir brauchen aber auch gegen Falschmeldungen, gegen Fake News selbstverständlich eine Regelung bei den großen Plattformen.
Berlin stellt sich auf Manipulationsversuche und Falschmeldungen in einem harten Wahlkampf ein.
Das Online-Netzwerk Facebook hat inzwischen angekündigt, selbst verstärkt gegen Falschmeldungen in Deutschland vorzugehen. In den nächsten Wochen sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, zweifelhafte Inhalte zu melden. Beiträge, die als gefälscht erkannt worden seien, sollten mit einem Warnhinweis versehen werden. Die Überprüfung der Fakten nimmt das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv vor. Vor der libyschen Küste ist gestern erneut ein Boot mit vermutlich mehr als 100 Flüchtlingen an Bord gekentert. Nur 4 Menschen haben überlebt. In den vergangenen Tagen wurden aber auch hunderte Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gerettet. Heute erreichte ein Schiff mit mehr als 300 Menschen den Hafen von Messina in Italien. In Berlin haben etwa 3.500 Menschen der ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Auch in diesem Jahr mahnen Politiker der Partei Die Linke teil und legten Blumen und Kränze nieder. Liebknecht und Luxemburg gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Partei in Deutschland. Sie wurden von Freikorpssoldaten am 15. Januar 1919 ermordet.
Wie viel Hoffnung macht eine internationale Konferenz zum israelisch-palästinensischen Konflikt ohne die Konfliktparteien? Aber dafür mit Staats- und Regierungsvertretern, von denen einige schon bald gar nichts mehr zu sagen haben. Der erste, der bereits nächste Woche die politische Bühne verlässt, ist US-Außenminister Kerry. Mit ihm schwindet wieder ein Stück mehr die Vision von einer Zwei-Staaten-Lösung, der ohnehin kleinstmögliche Kompromiss, den der künftige US-Präsident gar nicht mehr mittragen will. Wie viel Hoffnung also macht diese Konferenz? Matthias Werth.
70 Staaten und internationale Organisationen, aber weder israelische Vertreter noch palästinensische nahmen teil. Bei Twitter machte sich das israelische Außenministerium in Karikaturen über die so wörtlich sinnlose Konferenz lustig. Und aus Israel kam Kritik auch von Regierungschef Netanyahu. Diese Konferenz zählt zu den letzten Zuckungen der gestrigen Welt. In Paris reagierte Frankreichs Präsident Hollande direkt darauf.
La solution des deux États n'est pas le rêve.
Die Zwei-Staaten-Lösung ist kein Traum von gestern. Sie ist immer noch das Ziel der internationalen Gemeinschaft für die Zukunft. Besorgt waren viele Teilnehmer über die vom zukünftigen US-Präsidenten Trump angekündigte Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und mögliche Reaktionen darauf. Dies hätte schwere Konsequenzen für den Friedensprozess, da die Palästinenser Ost-Jerusalem als zukünftige Hauptstadt Palästinas sehen.
Wenn es auf der einen Seite Überlegungen gibt, die Botschaft der USA nach Jerusalem zu verlegen, dann spürt man doch schon am Beginn dieses Jahres, dass wir möglicherweise vor dem Risiko neuer Eskalationen stehen. Das muss vermieden werden.
In einer gemeinsamen Abschlusserklärung fordern die Teilnehmer Israel und die Palästinenser auf, sich zur Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen und die Verhandlungen wieder aufzunehmen.
In Paris geht es um einen politischen Plan für die Zukunft der Region. Der Alltag vieler Israelis und Palästinenser ist allerdings nicht von großen Visionen geprägt, sondern in einem Gebiet mit viel Steppe und Wüste von der ganz praktischen Frage, wie komme ich an genügend Wasser? Vor allem in den Sommermonaten. Eigentlich soll eine gemeinsame israelisch-palästinensische Kommission für ausreichend Möglichkeiten und Leitungen sorgen. Aber die letzte Runde tagte 2010, offiziell das letzte Mal. Nun scheint immerhin ein neues Treffen möglich. Susanne Glass berichtet.
Die positive Meldung im israelischen Fernsehen kam heute nicht aus Paris, sondern aus dem Westjordanland. Der israelische Regierungskoordinator und ein Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde unterschrieben ein Abkommen, wonach sich die gemeinsame Wasserkommission nach 6 Jahren Pause wieder treffen soll. Das Versprechen, neue Projekte schnell und unbürokratisch umzusetzen. Das Wasserthema könnte somit von einer Quelle des ständigen Konflikts zum Antrieb für Zusammenarbeit und Stabilität in der Region werden. Das forderten bereits Ende des vergangenen Jahres Experten und Diplomaten bei einer Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Wir haben alle zu lange nach dem Prinzip gearbeitet. Nichts wird vereinbart, bevor nicht alles vereinbart ist. Wir sollten den umgekehrten Ansatz wählen. Lassen Sie uns erst die Unterthemen verhandeln, bevor wir den großen Konflikt als solchen lösen wollen. Beim Thema Wasser gibt es auch schon sehr viel Kooperation. Viel Kooperation, aber eben auch eine große Diskrepanz beim Verbrauch. Nach Daten der Weltbank und diverse NGOs hat die israelische Bevölkerung pro Kopf etwa viermal so viel Wasser zur Verfügung wie die palästinensische. Diese Zahlen stimmen nicht, so der Sprecher der israelischen Wasserbehörde, ohne dass er sich konkret auf andere festlegen möchte. Aber selbst wenn wir 100-mal so viel Wasser verbrauchen sollten, wenn wir es können, warum nicht? Wie kommen die Palästinenser darauf, von uns eine gleiche Verteilung zu fordern? Statt mit dem Finger auf uns zu zeigen, sollten sie überlegen, was sie selbst besser machen können. Israel hat durch geschicktes Wassermanagement und neueste Technik, etwa auch bei Entsalzungsanlagen, eine Vorreiterrolle eingenommen. Und man liefere, so die israelische Argumentation, den Palästinensern ohnehin freiwillig deutlich mehr Wasser als im Oslo-Vertrag vorgesehen, der allerdings auf eine Population vor 22 Jahren zugeschnitten war. Die Palästinenser vergeudeten viel von der kostbaren Ressource durch Diebstahl und Misswirtschaft und sie seien ihren Oslo-Verpflichtungen nicht nachgekommen, Kläranlagen zu bauen. Man gebe das Know-how aber gerne weiter. Uns fehlt nicht das Know-how, uns fehlt das Wasser. Und dazu kommt, dass ein großer Teil der Infrastruktur veraltet ist und wir sie nicht erneuern können, weil uns dazu die Genehmigung der israelischen Seite fehlt. Wir arbeiten auch an Abwasserprojekten, etwa mit deutscher Unterstützung. Auf Nachfrage räumt er ein, dass manche Palästinenser Wasser stehlen würden. Aber was sollten sie in ihrer Not sonst auch tun? Die Differenzen sind mit dem bevorstehenden Treffen der gemeinsamen Wasserkommission längst nicht ausgeräumt. Aber es ist doch eine Meldung, die den Menschen in der Region etwas Hoffnung macht auf einen kleinen Fortschritt in dem großen Konflikt.
Zum Sport und damit zur Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Deutschland trat heute im zweiten Spiel gegen Chile an. Und auch wenn man im Sport vor allem vor dem Anpfiff nicht eine große Klappe riskieren sollte, diese Partie musste die deutsche Mannschaft gewinnen und möglichst nicht zu knapp. Andreas Kramer.
Die DHB-Auswahl landet gegen Chile einen Sieg mit Ausrufezeichen. 21 Tore Unterschied am Ende unterstreichen die Titelambitionen der deutschen Handballer. Bei der 35:14 Tore Gala überzeugt Andreas Wolf im Tor. Nur 6 Treffer kassiert der Keeper in der ersten Halbzeit und lässt die Südamerikaner schier verzweifeln. Nach einer zunächst mangelnden Chancenverwertung am Anfang machen die Deutschen gegen Ende von Halbzeit 1 mit immer wieder schnell vorgetragenen Gegenstößen ernst. Yannick Kohlbacher von der HSG Wetzlar ist mit insgesamt 8 Treffern erfolgreichster Schütze. In der zweiten Halbzeit erinnert die Begegnung mehr und mehr an ein Trainingsspiel. Julius Kühn erhöht mit seinem wuchtigen Treffer zum 33:13 erstmals auf einen 20-Tore-Vorsprung. Selbst Bundestrainer Sigurdsson ist offenbar erstaunt, wie konsequent sein Team die Pflichtaufgabe löst. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Außenseiter Saudi-Arabien kann die deutsche Auswahl vorzeitig die K.O.-Phase erreichen.
So bleibt der Blick zu Claudia Kleinert und der Frage, gibt es denn auch weltmeisterliches Wetter Anfang der Woche?
Das kommt immer drauf an. Wenn man sehr auf Winter steht, dann ist es absolut weltmeisterlich. Wer viel mit dem Auto unterwegs sein muss, für den ist das wahrscheinlich nicht ganz so angenehm. Es wird kalt. Sie sehen es hier am Beispiel Weimar. Jetzt bis Donnerstag oder bis Mittwoch zumindest sicher. Temperaturen unter 0 Grad, auch tagsüber. Danach vollkommen unsicher, ob es und wie schnell es vor allen Dingen wieder warm wird. Das gilt für weite Teile Deutschlands. Klar ist, jetzt in der Nacht kann es zum Teil noch schneien und morgen Vormittag dann auch zu glatten Straßen. Kommt von Nordrhein-Westfalen runter bis nach Baden-Württemberg. Auch im Osten, also von Sachsen runter bis nach Bayern noch etwas Schnee. Im Norden scheint häufig die Sonne, das bleibt auch am Nachmittag so. Ein paar Wolken kommen dann aus Westen dazu und Schnee fällt dann noch von Brandenburg runter bis zum Bayerischen Wald, bis zum Chiemgau. Die Temperaturen am Nachmittag liegen meist bei Werten zwischen -3 und +2 Grad. Und die nächsten Tage noch ein bisschen weiß im Süden am Dienstag. Da ziehen dann aber die Schneeschauer ab. Mittwoch kommt Schneeregen, es kommt zum Teil gefrierender Regen aus Norden. Da kann es noch mal glatt werden, sonst eher ruhiges und entspanntes Winterwetter.
Vielen Dank, Claudia. Und damit verabschieden wir uns. Hier im Ersten empfehle ich Ihnen wie immer sonntags jetzt das Kulturmagazin. Titel, Thesen, Temperamente. Und ab morgen begrüßt Sie Ingo Zamperoni hier an dieser Stelle zu den Tagesthemen. Rutschen Sie gut und vor allem heil in die neue Woche. Tschüss.